Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Juni 1993.
Schönen guten Abend am heutigen Montag zum Info. Wie immer um 18 Uhr eine Stunde lang Informationen, aktuell und hintergründig hier auf Radio Dreieckland. Zunächst werden zwei Kurzmeldungen zu hören sein. Die eine geht um zwei Tote bei einem erneuten Anschlag in Kreuzberg, Berlin. Bei der zweiten Kurzmeldung geht es um eine Demo gegen den Abschiebeflughafen in Schönefeld. Danach der erste längere Beitrag. Es geht dort um die faschistische Anti-Antifa. Seit einem halben Jahr versuchen Faschisten durch das Anlegen sogenannter Anti-Antifa-Listen die linke Szene auszuspionieren und zu Telefonterror und Anschlägen zu ermutigen. Das Bildungs- und Solidaritätswerk einer Segers e.V. in Wiesbaden macht die Machenschaften der Nazi-Szene öffentlich und will zu antifaschistischer Organisierung ermutigen. Hierzu führten wir ein Interview.
Anatopia steht für den Widerstand gegen Mercedes-Benz und die Zerstörung eines einmaligen Moorgebiets in Niedersachsen. In dem Dorf versuchen Menschen, ihre Vorstellung von einem Zusammenleben ohne Herrschaft zu verwirklichen. Zwei Bewohner des Dorfes haben uns mehr erzählt.
Soweit der zweite Beitrag. Im dritten Beitrag geht es um Radio Dreieckland als Männerradio und um die Frage, warum so wenig Frauen sich hier in diesem Radioprojekt engagieren. Außerdem werden zwei Männer-AGs vorgestellt, die im Rahmen des jetzt am Mittwoch beginnenden IKX-Kongresses in Freiburg stattfinden werden. Ja, soweit die Themen des heutigen Infos. Am Ende, wie immer, Veranstaltungshinweise. Wir beginnen dann nach dem kurzen Trainer mit der ersten Kurzmeldung. Und die Telefonnummer hier im Studio ist die 0761 31 028.
In der Nacht von Freitag auf Samstag sind eine 29-jährige deutsche Frau und ihr zweijähriger Sohn Opfer einer Brandstiftung in der Plüchertstraße 31 in Kreuzberg geworden. Der Brand, der im Keller gelegt wurde und vermutlich einem kurdischen Restaurant im Vorderhaus galt, griff auf den Seitenflügel über. Während die übrigen Hausbewohnerinnen von der Feuerwehr gerettet werden konnten, starben Angela S. und ihr Sohn Dario an Rauchvergiftung. In unmittelbarer Nähe des Hauses, im Treppenflur und im Hof, wurden Hakenkreuz-Schmierereien gefunden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Über einen eventuellen rassistischen oder faschistischen Hintergrund schweigen sie sich aus. Auch den Medien war der Brandanschlag mit Todesfolgen am Samstag keine Nachricht wert. Im Rahmen des sogenannten Rückführungsabkommens mit der rumänischen Regierung vom 1. November 1992 werden vom Flughafen Schönefeld täglich 100 bis 150 Menschen abgeschoben. Seit November insgesamt bereits über 15.000. Bei den meisten Abgeschobenen handelt es sich dabei um Menschen, die vom Bundesgrenzschutz zumeist am selben Tag an der polnischen Grenze abgefangen werden. Unterstützung bei der Jagd gibt es bei der örtlichen Bevölkerung, die ohne Skrupel Flüchtlinge denunziert. Da die meisten der Opfer keine gültigen Papiere besitzen, gelten sie an der Grenze und an den Flughäfen schlicht als Illegale, die ohne Federlesen wieder außer Landes geschafft werden können, binnen 48 Stunden. Die Abschiebungen geschehen unauffällig und durch den BGS völlig abgeschirmt. Durch die Geheimhaltungspolitik können weder Flüchtlinge noch Flüchtlingsorganisationen miteinander Kontakt aufnehmen. In Rumänien drohen diesen Menschen tagelange Verhöre und Gefängnis unter menschenverachtenden Bedingungen. Ausreise aus Rumänien ohne gültige Papiere ist strafbar. Roma, Hauptbetroffenengruppe, Sündenböcke für die katastrophalen Zustände im Land, sind in Rumänien Zielscheibe gnadenlos rassistischer Politik seitens der Regierung und rassistischer Übergriffe der Bevölkerung und organisierter Banden. Morgen am Dienstag, den 22.06.93 um 12 Uhr, ist ein Flughafendemo in Schönefeld geplant. Unter dem Motto gegen die Ausgrenzungspolitik der Bundesregierung treffen sich Menschen, die diesen staatlichen Rassismus nicht hinnehmen wollen. Um 10 Uhr ist das Treffen vor dem TU-Hauptgebäude oder um 10.40 Uhr im S-Bahnhof Schönefeld.
Seit circa einem Dreivierteljahr werden in der militanten Neonazi-Szene systematisch Namen, Adressen, Autonummern und persönliche und politische Zusammenhänge von Linken und Antifaschistinnen gesammelt und an verschiedene Zentralen weitergeleitet. Das Ganze läuft unter dem Namen Anti-Antifa und wurde von dem Neonazi-Chef und kühnen Nachfolger Christian Worch aus Hamburg im September 92 ins Leben gerufen und erfreut sich offenbar großer Beliebtheit in der Faschoszene. So planen Mainzer Faschisten bereits die Herausgabe einer Anti-Antifa-Broschüre, um durch Bekanntgabe von Namen unliebsamer Personen plus Adressen und Telefonnummern Telefonterror, Brandanschläge und körperliche Angriffe zu ermöglichen. Auf dem Mainzer Nationalen Infotelefon, einem Medium, das Faschisten bundesweit zur Verbreitung von Hetzpropaganda, Terminen und Neuigkeiten aus der Faschoszene benutzen, ist etwa Folgendes zu hören.
Zur Erstellung einer Anti-Antifa-Broschüre im Rhein-Main-Gebiet bittet die Anti-Antifa Mainz um Informationen von sogenannten Antifaschisten, wie zum Beispiel Namen, Adressen, Fotos, Kfz-Kennzeichen, Antifa-Publikationen und so weiter. Diese werden dann in der Broschüre veröffentlicht. Die Anti-Antifa Mainz bedankt sich für die bereits zum Teil überraschende hohe Beteiligung an dieser Aktion. Schickt noch mehr Material, denn es kann nie genug sein.
Über Ziele und Verbreitung der faschistischen Anti-Antifa führten wir ein Gespräch mit einem Mitarbeiter des Wiesbadener Bildungs- und Solidaritätswerks Anna Segers e.V., das neben einem Antifa-Archiv Ausstellungen und Veranstaltungen zum Rechtsextremismus auch Informationen über faschistische Aktivitäten veröffentlicht.
Die Antifa selber hat, wie du schon gesagt hast, das Ziel der Feindaufklärung. Das heißt konkret, dass sie Autonummern sammeln, Treffpunkte, Namen, Adressen, Fotos und so weiter von Linken, wobei dieses Links von den Faschisten sehr weit gefasst wird. Also das kann vom Pfarrer über die Grünen, über Antifaschisten bis zur SPD, VVN-Lern und so weiter eigentlich alle betreffen, die in irgendeiner Form sich gegen Faschismus äußern, verhalten, unterschreiben. Und das Ziel ist eben die Öffentlichmachung, wobei sie betonen, dass es ihnen nur um die öffentliche Denunziation geht. Das ist so natürlich das, der offizielle Teil, weil sie mehr nicht sagen können, aber de facto hat es natürlich auch körperliche Angriffe zur Folge und dient dazu eben auch die sogenannten, also von ihnen benannten Antifaschisten zu verunsichern, indem sie eben direkt als Personen bedroht werden.
Also sie benutzen sich da ja verschiedener Medien, um die Namen der Antifas oder ihrer Feinde in die Öffentlichkeit zu tragen. Was für Medien sind das denn?
Also im Moment ist eigentlich zu verzeichnen, dass die gesamte neofaschistische Szene diese Initiative aufgegriffen hat. Das heißt, sowohl in NPD-nahen Broschüren als auch in der Hilfsgemeinschaft Nationale Gefangene, als auch in Skin-Fanzines, als auch in Flugblättern und im Index, also dieser NL-Zeitschrift von der Nationalen Liste, und sonst wo. Also wenn man gucken kann, findet man Aufrufe, auch von den nationalen Infotelefons, Aufrufe eben Namen zu liefern, Autonummern zu liefern, Fotos und so weiter. Das jüngste Beispiel, was ich weiß, ist, dass das Mainzer nationale Infotelefon aufruft, die Kameraden aufruft, eben dieses Material zuzusenden und zuzufaxen und sonst wie zugänglich zu machen, weil sie dabei sind, eine Anti-Antifa-Broschüre über das Rhein-Main-Gebiet zu erstellen.
Habt ihr Informationen darüber, dass auch hier in Süddeutschland Anti-Antifa-Listen angelegt werden?
Also die Vermutung liegt nahe, es werden ständig in den Zeitschriften von ihnen Neugründungen von Anti-Antifa-Gruppen bekannt gegeben. Und zwar, das ist, also ständig werden das mehr, das ist dann Berlin und Bonn und hauptsächlich im Moment norddeutscher Raum. Über Süddeutschland konkret habe ich jetzt nichts vorliegen, aber ich meine, wir wissen, dass in München die Faschisten sehr aktiv sind und in Stuttgart gerade dieser große Prozess gegen sie stattfand. Und deswegen liegt das nahe. Konkret habe ich jetzt nichts vorliegen, wo ich die direkte Adresse sagen könnte oder eine Stadt.
Ihr habt auch keine Informationen darüber, ob vielleicht der Name Kerstin Winter auf einer Anti-Antifa-Liste aufgetaucht ist.
Also die Faschisten veröffentlichen immer nur Auszüge. Das heißt, dass wenn dann Namen rumgegeben und da hast du den Eindruck, der eine schreibt vom anderen ab, also das nationale Infotelefon sagt als erstes und dann kommt der Index und dann die HNG und so weiter. Der Name Kerstin Winter ist, soweit ich weiß, bisher nicht aufgetaucht, wobei sie natürlich immer nur einen Teil veröffentlichen und dieses Veröffentlichen eigentlich auch erst so seit Februar, März in größerem Ausmaß stattfindet.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Juni 1993.
Mit Flugblättern und Veranstaltungen will das Wiesbadener Bildungs- und Solidaritätswerk Anna Segers e.V. die Brutalität und Menschenverachtung der Neonazis und ihrer Anti-Antifa aufdecken. Beispiele gibt es in Oldenburg, in Heidelberg oder im Raum Mainz-Wiesbaden.
Ich weiß, dass es breite Bedrohungen gab. Also es gab zwei Flugblätter, wenn ich mich nicht täusche, und zwar eins in Oldenburg und eins in Heidelberg. Und zwar waren da Denunziationen von DGBlern drauf, mit Fotos von ihnen, ihren Adressen, die dann auch Strafanzeige erstattet haben. Und ich weiß Beispiele hier aus dem Raum Mainz-Wiesbaden, wo dann Leute telefonisch bedroht wurden, und zwar massiv, und auch Drohbriefe gekriegt haben, inklusive auch Buchläden und so das Übliche. Aber ich weiß auch von Leuten, die körperlich bedroht worden sind, von einem direkten Angriff, sagen wir mal eine Folge von einer Veröffentlichung, weiß ich jetzt nichts.
Also klar ist ja, dass mit diesen Anti-Antifa-Listen so ein Klima der Einschüchterung so geschaffen werden soll. Hm. Ihr versucht jetzt, über diese Anti-Antifa zu informieren. Besteht jetzt nicht die Gefahr, dass jetzt Leute, die sich politisch engagieren, aufgrund dieser Veröffentlichung jetzt wirklich Angst kriegen, eingeschüchtert werden und sagen, ich betätige mich nicht mehr antifaschistisch und dass ihr ein Stück weit auch noch die Absichten quasi der Faschos durch eure Informationen noch stärkt?
Also wir gehen davon aus, dass es natürlich wichtig ist, sich antifaschistisch zu betätigen, aber wir wollen auch darauf hinweisen, dass das eben eine gewisse Gefahr in sich birgt. Also der aufrechte Gang oder die antifaschistische Identität heißt natürlich was. Und was wir wollen, ist, dass die Leute nicht mehr sorglos mit diesem Thema umgehen, ihre Namen veröffentlichen und wie zum Beispiel in Wiesbaden als Plakat aushängen, sondern sich bewusst werden, was es heißt, sich mit Faschisten auseinanderzusetzen. Und dass die Leute sich auch darüber Gedanken machen. Also es ist eben kein Freizeitvergnügen, was man nebenbei macht, wo man eben unterschreibt und denkt, man hat dem Antifaschismus Genüge getan, sondern wir wollen, dass die Leute anfangen, sich eben zu organisieren, wirklich Gedanken zu machen, sich auch darüber Gedanken zu machen, was es heißt, im Faschismus vielleicht leben zu müssen, beziehungsweise wie diese Leute eben vorgehen und dass diese Hemmschwelle, also dass der Feind, sagen wir mal, keine Moral kennt oder keine Skrupel hat, also auch die älteste Person anzugehen, und wollen eben die Leute darauf hinweisen, dass es eben wichtig ist, ein bisschen aufzupassen von dem, was man wie tut. Was wir
Namen und Adressen von Faschisten können übrigens regelmäßig in dem wöchentlichen Berlin-Info Interim erhältlich für 3 Mark im Jos-Fritz-Buchladen in der Wilhelmstraße in Freiburg oder der Radikal nachgelesen werden. Da es im Freiburger Raum keine öffentlich zugängliche Infostelle für Aktivitäten und Adressen von Faschisten gibt, bittet das Bildungswerk an der Segas e.V. um Zusendung von Informationen auch hier aus dem süddeutschen Raum. Hier nochmal die Adresse: Bildungs- und Solidaritätswerk an der Segas e.V., Werderstraße 8 in 65 195 Wiesbaden, Telefon 0611 44 088 7. Infos nimmt natürlich auch jede örtliche Antifa entgegen. Hier in Freiburg zu erreichen im Infoladen in der Klarastraße 73 im Stühlinger.
Wir müssen noch einen weiteren Bericht ankündigen, den wir am Anfang vergessen haben. Und zwar kommt ein Mitorganisator der Jugend-Antirassismus-Tage hier ins Studio und wird einen Rückblick wagen. Als nächstes folgt jetzt der Bericht zum Hüttendorf Anatopia.
Seit 2 Jahren steht in der Nähe von Papenburg in Niedersachsen das Hüttendorf Anatopia. Anatopia liegt auf dem Gelände, welches zum Bau einer Mercedes-Teststrecke genutzt werden soll. Die Bewohnerinnen und Bewohner Anatopias richten ihre Kritik vor allem gegen den Riesenkonzern Mercedes-Benz und seine Rüstungsproduktion. Ihnen liegt aber auch viel daran, an lebensverachtenden Verhältnissen in der Gesellschaft fundamentale Kritik zu üben. Bei uns im Studio hatten wir die Möglichkeit, mit 2 Anatopiern über die Geschichte und die heutige Situation zu reden.
Seit nunmehr fast 15 Jahren versucht die Mercedes-Benz AG, eine Autoteststrecke zu bauen. Zuletzt scheiterten sie 1987 in Baden-Württemberg am Widerstand der Boxberger Bäuerinnen, die den Bau verhindern konnten.
In Boxberg war es halt so, dass Mercedes sich da vorher mit der Landesregierung abgesprochen hatte. Und stand morgens praktisch in der Zeitung so, jetzt werden die Bauern enteignet, die Teststrecke kommt, basta, so. Und damit war es gegessen, so. Und daraufhin haben sich die Bauern halt zusammengeschlossen zu einer Genossenschaft, der Bundschulgenossenschaft. Und die haben gesagt, wir können nicht nur Widerstand leisten gegen etwas, sondern wir müssen auch für etwas sein. Und haben dann, ihre Höfe umgestellt auf ökologischen Landbau. Und es ist heute noch so, dass also 50 Höfe dort noch ökologisch wirtschaften. Ne? Also es ist nicht abgebröckelt, sondern es ist heute noch da. Sie haben total viele Sachen gemacht, bundesweite Unterstützerkampagnen und auch alle möglichen gerichtlichen Sachen, die es gab. Also sie haben wegen jeder Straße, wegen jeder kleinen Sache gerichtlich prozessiert und sind halt wegen der Enteignungsgeschichten auch bis vor das Bundesverfassungsgericht gegangen und haben da dann 87 Recht bekommen, dass halt für einen Privatkonzern wie Daimler-Benz sich enteignet werden darf.
Es wollte ein Bauer früh aufstehen, es wollte ein Bauer früh aufstehen und wollte in die Zeitung sehen. Faderitara, lala, Faderitara. Als er sie aufgeschlagen hat, war er vor Schrecken stumm und blatt. Faderitara, lala, Faderitara. Mercedes will da etwas bauen, Mercedes will da etwas bauen. So las er da mit Angst und Grauen. Faderitara, lala, Faderitara. Wir wären doch unser gutes Land, wir wären doch unser gutes Land. Nicht opfern für so eine Schand. Faderitara, lala, Faderitara.
da kamen sie schon angeschnappt,
da kamen sie schon angeschnappt,
mit Aktentasche und
Krawatt, Faseletara,
lala,
Faseletara.
Und faselten vom guten Geld,
und faselten vom guten Geld,
dass sie bezahlen für das Bild,
Faseletara, lala, Faseletara.
Da riefen alle Bauersleut,
da riefen alle Bauersleut,
ihr seid doch wohl nicht ganz gescheit,
Faseletara, lala, Faseletara.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Juni 1993.
Jetzt soll die Teststrecke im strukturschwachen Emsland in der Nähe der Stadt Papenburg gebaut werden.
Dieses Gebiet bei Papenburg hat sowohl Vorteile in juristischer als auch in gesellschaftlicher Hinsicht.
Also sie haben sich verschiedene andere Standorte ausgesucht gehabt, wo sie alle überall abgeblitzt sind. Und dann war halt für den Standort Emsland, Papenburg, halt eine ganz, gab es zwei wichtige Sachen. Einmal, dass die Teststrecke nur auf öffentlichem Land liegt. Also das Gelände, was sie sich jetzt ausgesucht haben, ist halt nur in der Hand des Landes Niedersachsen und der Stadt Papenburg. Und sie brauchen dafür halt nicht enteignen, sind damit also gerichtlich schwer zu stoppen. Und die zweite Sache war halt, eine Region zu finden, wo mit ziemlich wenig Widerstand zu rechnen ist. Und das, da haben sie halt zum Beispiel vorher ein Gutachten über die Bevölkerung gemacht. Und in diesem Gutachten stehen halt so schöne Sachen drin wie: die Bevölkerung ist obrigkeitshörig, demokratieunfähig, nicht fähig, eine eigene Meinung zu bilden. Schlussstrich, es ist nicht mit Widerstand zu rechnen, wenn doch, wird es sehr lange dauern, bis der sich aufbaut. Ja, genau, also im Unterschied zu Boxberg sind Papenburg auch so vorgegangen, dass sie halt im Vorfeld schon aufgeklärt haben. Gesagt haben, ja, Teststrecke kommt, ökologisch total positiv, Arbeitsplätze, also schön auf die Verhältnisse in Papenburg zugeschnitten, diese Werbekampagne mit Werbefilm und so weiter.
Die Teststrecke würde ein 900 Hektar großes Moor- und Feuchtwiesengebiet unwiederbringlich zerstören. Dieses Gebiet sollte schon unter der Albrecht-Regierung renaturiert und ein Teil eines Moorschutzparkes werden.
Weil da 100 Pflanzen und Tierarten leben, die auf der roten Liste stehen, unter anderem Sonnentau, also eine ziemlich seltene Pflanzen, die Feuchtgebiete einfach brauchen, Moorgebiete, um da zu überleben.
Neben den verheerenden ökologischen Folgen ist ein weiteres Gegenargument der Anatopia ganz klar die militärische Nutzbarkeit der geplanten Teststrecke.
Kann so eine Teststrecke, wie es beim Boxberg mehr oder weniger bewiesen worden ist, wo es einfach auf der Hand lag, als NATO-Flughafen dienen in irgendwelchen Krisenfällen, dann werden auf der Teststrecke nach Anfragen auch militärische Fahrzeuge getestet.
Das ist einfach Wahnsinn, in so einer Zeit wie heute halt riesige Gebiete zu betonieren. Für ein System, was in die Sackgasse führt, halt das Auto. So. Und die Mercedes will ja nicht irgendwelche umweltfreundlichen Autos testen oder so. Sie wollen da das Verhalten von Luxuslimousinen bei Stundenkilometer 300 ausprobieren. Ne? Ja, und wir hatten halt auch die Vertreter von Daimler-Benz halt immer wieder gelöchert. Werden auch Rüstungsgüter getestet. Und da kam halt so als einzige Antwort, Kettenfahrzeuge werden nicht getestet, aber wir können ja nichts dafür, wenn unsere schönen LKWs grün angemalt werden und damit Krieg gespielt wird. Ne?
Das Hüttendorf Anatopia steht jedoch auch für einen der wenigen Freiräume, wo an Utopien experimentiert werden kann.
Mit dem Hüttendorf wollen sie Alternativen aufzeigen zu einer Gesellschaft, in der Teststrecken trotz Umweltregierungen gebaut werden und die Rüstungskonzerne möglich machen.
Diese Motivation lässt das Hüttendorf immer größer werden. Es entsteht ein Dorf mit Produktionsstätten und alternativen Lebensbereichen. Zusätzlich werden Seminare und Workcamps angeboten.
Es werden hier Alternativen im alltäglichen Zusammenleben aufgezeigt, die ohne künstliche Zwänge und Chefs auskommen. Gemeinsam leben und selbstverwaltet arbeiten steht im Vordergrund.
Das Hüttendorf bietet Raum für Kreativität und spontane Aktivitäten.
Also deswegen haben wir halt letzten Winter gesagt, jeder, der im Dorf leben oder jede, die im Dorf leben will, muss eine eigene Hütte haben, so sonst. Also die Möglichkeit muss da sein, sodass jeder eine eigene Hütte hat. So. Und ja, es sind jetzt halt, wie gesagt, so so, ja, 20, ne, mittlerweile sind ein paar Welken weg. Also, ich glaube 14 Hütten und noch ein paar Bauwägen. Und von diesen Hütten, von den Hütten sind halt 3 Gemeinschaftshütten. Eine Hütte, die ja Küche war, und jetzt haben wir die Küche nach draußen verlagert, weil so viele Leute da sind. Ne? Und das ist jetzt Rückzugsraum für die Bewohner. Dann so eine andere Küche, alte Küche. Das ist halt ja ein Raum mit vielen Sofas drin, wo wir halt abends zusammensitzen, reden, trommeln, Fäden machen, wo auch Besucher drin schlafen. Ja, und dann gibt's halt noch als den Infoladen.
Das Hüttendorf Anatopia wurde bisher sowohl von Politikern als auch dem Konzern Mercedes-Benz geduldet. Was jedoch nicht heißt, dass nicht morgen oder übermorgen eine Räumung durchgesetzt wird. In diesem Fall wollen die Anatopia eine Telefonkette starten, um auch überregional Menschen gegen die Räumung zu mobilisieren. Ob Räumung oder nicht, ihr könnt auch so einfach nach Anatopia fahren und es näher kennenlernen. Die Anatopia freuen sich über den Besuch und auch über Leute, die mit ihnen dort wohnen wollen. Ihr könnt dort an dem Programm und an dem Ausbau des Dorfes auch mitmachen. Für genauere Informationen gibt es eine Adresse.
Anatopia bei Familie Walker, Spillmannsweg 5, 2990 Papenburg.
Wir geben unser gutes Feld, wir geben unser gutes Feld, nicht her für alles Geld der Welt. Patritaralala, Patritara. Da fingen diese feinen Herren, da fingen diese feinen Herren ganz plötzlich an, ganz böse zu werden. Patritaralala, Patritara. Verkauft ihr nicht auf dieser Stell, verkauft ihr nicht auf dieser Stell, enteignen wir euch furchtbar schnell. Patritaralala, Patritara. Da sprach der Bauer, bitte sehr, da sprach der Bauer, bitte sehr, ach, gebt mir meinen Prügel her. Patritaralala, Patritara. Und schlug damit den hohen Herrn, und schlug damit den hohen Herrn, der sah dann viel Mercedes-Stern. Patritaralala, Patritara.
Also ihr seid immer noch bei Radio Dreieckland, ihr könnt uns immer noch anrufen unter der Nummer 31028, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Kritik habt. Jetzt geht's weiter mit ein bisschen Musik.
Spannen unsere Ohren, hören Guru und Roy Ayers, Take a Look at Yourself von der CD Jazz Matez.
I'm tired of suckers always complaining about your situation, cause you front. Take a look at yourself, take a look at yourself, take one big look, take a look at yourself, take a look at yourself, take a look at yourself, take one big look, take a look at yourself. Came up short, man. That's right. Yes, just one time too many. Too many. Don't try to get too friendly. Nah. I shouldn't give you any. R-E-S-P-E-C-T. You know respect. Yeah. You're messed up, son. Yep. Trying to play Mac money. Mac you money. Went for self for the fast wealth. But you know what's funny? Now you're falling, falling. Crying out for reasons. Should I sympathize or let my lyrics give lesions and cuts? Cause I can straighten you up. I ain't on a crusade. It's just that your game's played. But are you afraid to make moves and get really paid? You might fade, cause punk, you live for today. And most of your chances already blew away. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself. Listen, forget the diss and I'm admitting I've done some wrong, also wrote some dope songs. My man Roy, he brought the vibes along. Now I'm in there getting funky with the track. I used to drive a Cadillac, it took me there and back. But seriously, Black, how you living? How you living? From what I can see, word to mother, you're slipping. If I were you, I'd stop this fantasy world stuff. But the real world's tough, you ain't equipped enough. Step back, analyze, and use your own eyes to see. Take a look. I can't be you, you can't be me. For your problems, yo, you can't blame no one else. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself. I ain't running away, never kid. Yo, are you? I've been through the BS.
stuff won't phase them. I'll wait then and crash the ceilings till they cave in. Don't give in, cause the power keeps me driven.
That's right.
I'll destroy the weak noise with much poison. No toys or tricks.
Nope.
So stay off my tip and get a grip on your own and get a life of your own. And stop waiting for things to come to you. That's for chumps.
That's right.
I know what you ought to do.
Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself.
Yeah, I wanna give a big, big shout out to the Dirty Rotten Scoundrels and the Groove On, to my man Premier. Crazy shout out to all the boroughs of New York. You know what I'm saying? Cause my man Roy is in full effect.
Take a look at yourself, take one big look, take a look at yourself. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Juni 1993.
Ein Argument vorweg für Männer. Dass die deutsche Linke generell männerdominiert ist und alltägliche patriarchale und sexistische Strukturen oft nicht einmal wahrnimmt und Frauen sich ohnehin immer mehr aus gemischten Strukturen rausziehen, kann wohl kaum eine Entschuldigung für das eigene Nichtverhalten und eigene Nicht-Auseinandersetzen sein. In linken Projekten, angefangen mit Wohngemeinschaften und Buchläden, über politische Gruppen bis hin zu linken Kongressen und Demonstrationen, geben Männer generell Strukturen und Themen vor. Das ist bei uns in Radio Dreieckland nicht anders. Dabei ist vielen Männern das Problem, um das es hier geht, nicht einmal klar. Männerdominanz kommt manchmal offen, meistens jedoch subtil daher. Und sogenannte neue Männer fallen nicht gerade von den Bäumen. Schon gar nicht, wenn rundherum das Patriarchat fröhlich Urständ feiert. Wie ist die Situation hier in Radio Dreieckland? Wie fühlen sich Frauen? Wie geht's Männern, denen patriarchale Strukturen stinken? Ich sprach mit zwei langjährigen Redakteurinnen von Radio Dreieckland über ihre Kritik an dem Männerradio RDL. Zunächst mit Ulrike, seit 1988 Kulturredakteurin und zurzeit hauptamtlich zuständig für die Aus- und Fortbildung bei RDL. Sie bemängelt das Diskussionsverhalten, Moderationsstile und Sendeinhalte ihrer männlichen Kollegen.
Diskussionen bei Radio Dreieckland sind halt sehr wenig sachorientiert und viel mehr personenorientiert. Das heißt, sind oft bestimmt von einem hohen Selbstdarstellungsdrang der jeweils Beteiligten. Und da würde ich sagen, da ist der Selbstdarstellungsdrang eindeutig auf Männerseite und nicht auf Frauenseite. Obwohl ich es nicht sagen würde, es gibt keine Frauen hier im Projekt, die sich nicht auch gerne reden hören und denen es weniger um die Sache geht, als darum, ihre Person und ihre Meinung möglichst breit darzustellen und dadurch sehr wenig Kompromissbereitschaft zeigen und im Grunde immer Neuerungen im Projekt dadurch auch ganz stark blockiert werden. Mit Sicherheit dadurch, dass eben relativ wenig Frauen in den Redaktionen sind, gibt es natürlich nicht eine breite Präsenz von Frauenthemen im Programm von Radio Dreieckland. Und ja, auch so eine Beobachtung. Also ich habe immer eine große Scheu, jetzt irgendwie zu sagen, Frauen machen eher das und Männer machen eher das, weil ich finde, da gibt es fließende Übergänge oder so. Was aber ja zum Beispiel in der Musik, so Moderationsstil oder so, würde ich sagen, die sind bei uns doch irgendwie eher typisch Mann. also wo halt so die Person des Moderators irgendwie diesen ganzen Stil prägt und natürlich also auch so gewisse narzisstische Momente hat. Was eben bei uns fehlt, ist so ein Witz, den oft Frauen mitbringen. Also das habe ich beobachtet, ich mache ja die Aus- und Fortbildung bei Radio Dreieckland. Auffälligerweise, seit ich die mache, melden sich wesentlich mehr Frauen zu Aus- und Fortbildungsworkshops an als früher, was ich denke, was damit zu tun hat, also dass Frauen eine höhere Zugangsangst zum Radio haben, also auch sowohl eine höhere Technikangst als auch eine höhere Mikrofonangst als Männer und wohl, weil eben ich jetzt eine Frau bin, die da einführt, wahrscheinlich so diese Angst ein bisschen gesenkt wird.
Claudia, eine der wenigen Frauen der Musikredaktion und seit 1989 sowohl in der Musik- wie in der Kulturredaktion von Radio Dreieckland tätig, hebt die Kommunikationsstrukturen als eines der wesentlichen Momente des männerdominierten Radios hervor.
Ich denke, das Ganze hat was zu tun mit Sprache und mit Kommunikationsstruktur, weil Männer sprechen einfach, wenn sie sowieso in der Überzahl sind, dann ist das Gesprächsverhalten auch anders. Und wenn man dann als Frau einen Beitrag abgibt, dann wird der gerne in den nächsten männlichen Redebeitrag eingebaut und als eigene Idee verkauft. Das passiert einfach sehr häufig. Wenn man Radio machen möchte, ne, das Radio propagiert sich immer als offenes Radio nach außen hin, was in meinen Augen einfach nicht stimmt. Das kommt zustande durch Verhalten auch von Männern. Und ich denke, dass Männer da vielleicht eine andere Durchsetzungsfähigkeit mitbringen, weil die vor dem Mikrofon auch ein anderes Geltungsbedürfnis haben. Also die setzen sich dann vielleicht als Neulinge eher durch als Frauen. Frauen machen dann eher einen Rückzieher. Wo schon viele Männer sind, findet Kommunikation auf einer ganz anderen Ebene statt. Und die Frau, die dann erstmal ihresgleichen zur Kommunikation suchen muss, die hat es dann einfach schwerer.
Für freie Köpfe, gegen den Männlichkeitswahn, lautete mal eine Parole, die im Frühjahr 89 im Rahmen einer Antisexismuswoche bei Radio Dreieckland ausgegeben wurde. Damals kam es aufgrund des Erscheinens einer sexistischen Flugblattwerbung für eine Musiksendung zu einer Sexismusdebatte, die aber im Sommer 89 ziemlich ergebnislos verebbte. Welche Konsequenzen ziehen Ulrike und Claudia, die damals bereits Redakteurinnen waren, aus der Diskussion?
Erster Punkt wäre, in Radio Dreieckland gibt es keine kontinuierliche Diskussion über Sexismus, was nicht zuletzt auch irgendwie mit dieser Heterogenität und dieser Diskontinuität im Projekt zusammenhängt. Also das ist ja ein Problem, was du nicht nur bei den Sexismusdebatten hast, sondern das hast du auf überall. Also das fängt an bei Vorstellung vom Programm, das geht weiter über politische Hintergründe, das geht natürlich auch in den Sexismus rein. Du hast eben diesen wechselnden Personenstamm und im Grunde kannst du nie davon ausgehen, dass irgendwann mal ein Stand der Debatte da ist, der sich hält. Jetzt beim Sexismus, da sehe ich das Problem auch von so einem sozialen Gefälle. Also es gibt halt mehr oder weniger Bewusstheit im Projekt über Sexismus. Und ein Problem, denke ich, ist da schon die Musikredaktion. Ja, wo weil ich da das Gefühl habe, da kommt dann nicht nur, also der Umgang da jetzt mit der Geschlechterproblematik, der hat auch was mit so einem sozialen Gefälle zu tun. Also so in den Wortredaktionen sind die Männer vielleicht auch irgendwie, also haben auch sexistische Anflüge oder sowas. Da gibt es aber ein höheres Bewusstsein überhaupt über die Grundproblematik. Und ich bin mir unsicher, ob das nicht auch was damit zu tun hat, dass diese Männer halt auch aus einer anderen Bildungsschicht kommen, in der es selbstverständlicher oder mehr an der Tagesordnung ist, damit umzugehen. Während in der Musikredaktion meiner Beobachtung nach ein sehr hohes Unbewusstsein über Sexismus geht, also wo viele überhaupt nicht wissen, was das ist. Und jetzt so von Seiten der Koordinatoren, da aber auch überhaupt nichts passiert, an Versuch, das also als Diskussion in die Musikredaktion einzubringen.
Auch Musikredakteurin Claudia ist pessimistisch, was Diskussionen über Sexismus und patriarchale Strukturen im Radio angeht.
Konsequenzen sind für mich, dass es nicht möglich ist, auf den verschiedenen Abstraktionsebenen der verschiedenen Redaktionen und Einzelpersonen darüber ernsthaft zu debattieren. Eben zum einen, wie ich gerade gesagt habe, weil die Abstraktionsebenen der Einzelnen völlig unterschiedlich sind und eben weil das Sexismus, die Definition von Sexismus, gerade in der Musik oder auch textlich ist relativ schwierig zu fassen. Männer haben den Sexismus gewissermaßen so verinnerlicht, dass sie es häufig gar nicht merken. Vielleicht, wenn sie auch sehr gute Vorsätze haben, dass Sexismus rüberkommt. Und dann ist es in der Musikszene selber auch so, dass die Bands, die wirklich nur aus Frauen bestehen, die sich selber managen oder auch selber da was auf die Beine stellen, das ist eigentlich genauso wie beim Radio, dass das vom Prozentsatz her sehr wenige sind. Viele Frauenbands werden von Männern gemanagt, also arbeiten dann quasi unselbstständig. Und da passiert es auch ganz häufig, dass die auf der Bühne dumm angemacht werden oder so auf Konzerten, ne? Und ich glaube, dass Frauen dann eher resignieren und zurückstecken, als dass sie jetzt von den Männern ein anderes Verhalten erwarten oder aber verlangen würden, ne? Wie du vorhin gemeint hast, dass das welche Forderungen da kommen sollten. Da ist einfach die Resignation, denke ich, ist so groß. If it's a man's world, then I'm glad I'm a girl. If it's a man's world, then I'm glad I'm a girl. If it's a man's world, then I'm glad I'm a girl. I said I'm glad I'm a girl. Pick me up, baby, at a quarter to one.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Juni 1993.
Neben mir im Studio sitzen jetzt Martina und Petra vom Frauen- und Lesbenradio. Könnt ihr vielleicht mal eure Position sagen zu dem Tatbestand Männerradio, Radio Dreieckland?
Ja, also grundsätzlich zu der Diskussion, die zwei Frauen im vorangehenden Beitrag schon gesagt haben, denken wir, dass wir da stückweise durchaus übereinstimmen in der Kritik. Grundsätzlich aber die Frage zurückzugeben wäre, warum sollen wir Frauen definieren, was hier ein Männerradio ist? Wie definieren die Männer im Radio Dreieckland dieses Männerradio und warum?
Ja, ich kann das nur bestärken, dass ich denke, dass es nicht unsere Sache ist, die sexistischen Strukturen, die es hier im Radio sicherlich gibt, wo die zwei Frauen vorher auch was dazu gesagt haben, womit sie bestimmt recht haben, dass es nicht Sache der Frauen ist, diese Strukturen aufzuzeigen und somit eine Diskussionsgrundlage zu bieten, über die dann hinterher diskutiert werden kann, sondern dass es Sache der Männer auch ist, halt zu erkennen und zu sehen, wo sind hier frauenfeindliche Strukturen, warum gibt's so wenige Frauen bei Radio Dreieckland und warum halten die Frauen, die bei Radio Dreieckland mitgearbeitet haben oder mitarbeiten, in der Regel nicht allzu lange durch.
Gut, ihr sagt jetzt, kann nicht eure Aufgabe sein, das Männerradio hier zu reformieren. Welche Konsequenzen ergeben sich denn jetzt so aus der Position?
Also die Konsequenzen sind, dass nicht auf der Grundlage der in Anführungszeichen Betroffenen diskutiert werden soll, sondern dass eigene Standpunkte dazu entwickelt werden müssen von Männern im Radio, dass es nicht darum gehen kann, Thesenpapiere zu verfassen, die dann in Aktenordnern landen, sondern dass es dazu eine aktive Umsetzung geben muss, die auch wieder nicht von uns forciert werden kann, sondern die selbst geleistet werden muss.
Ja, und die aktive Umsetzung, das könnte ja zum Beispiel schon mal sein, indem da eine offene Diskussion drüber geführt wird oder dass zum Beispiel extrem sexistische Übergriffe als solche auch dargestellt und formuliert werden. Es gab auch in kürzester Zeit genügend Beispiele dafür, wo sich das Radio nicht eindeutig verhalten hat. Und zu dem Stichwort Betroffenen möchte ich nochmal sagen, also was jetzt hier so ein Stück weit gemacht wird, ist eben die Betroffenen befragen, dass die ihre Kritik anbringen können, über die dann hinterher diskutiert wird. Es wäre ja auch möglich gewesen, die anderen Betroffenen zu Wort kommen zu lassen, zum Beispiel sich sexistisch äußernde Musikredakteure und die beim Mord zu nennen und das Ganze als solches zu thematisieren, wie das hier ständig stattfindet. Also nicht die Thematisierung findet hier ständig statt, sondern die sexistischen Äußerungen, die als solche aber auch überhaupt nicht benannt werden.
glad I'm a girl. If it's a man's world, then I'm glad I'm a girl. I said I'm glad I'm a girl.
Ab kommenden Mittwoch, den 23. Juni, findet der IKX-Kongress, ein Treffen freier Radios, hier in Freiburg statt. Im Rahmen dieses Kongresses wird es eine Männer-AG geben, die das Thema Männerdominanz in freien Radios nochmals aufgreifen wird. Michael gehört zu den Organisatoren des Kongresses.
Auf dem IKX-Kongress sind zwei Männerarbeitsgruppen geplant. Die eine will sich mit den Zuständen in den einzelnen Projekten in den Radiostationen befassen, die ja sehr stark von Männern dominiert sind. Manche Radios sind sogar fast reine Männervereine. Und wie sich diese personelle Zusammensetzung auf die alltägliche Arbeit, auf das Programm und die Sprache in den Radios auswirkt. Und wie auch die Männer mit der Unzufriedenheit in den Projekten, die ja auch da ist, wegen diesen Strukturen, umgehen. Die zweite Arbeitsgruppe, die auf dem IKX-Männernachmittag geplant ist, möchte sich mit den Männerbildern in der dritten Weltberichterstattung befassen, über die Schwierigkeiten, ein realitätsnahes Männer- und Frauenbild in der Radioberichterstattung und damit, wie in welchen Radiosendern Männerprojekte oder Sendungen von Männern für Männer stattgefunden haben, was es da bisher gibt.
In einem Thesenpapier kritisieren die Männer Rede- und Arbeitsweise, Männerdominanz und Nichtverhalten gegenüber sexistischer Männersolidarität im Radio. Was war der Anlass zur Gründung der AG?
Ja, das lag zum einen daran, dass die Frauen auf dem IKX-Kongress von vornherein vorhatten, einen Frauennachmittag zu machen über feministischer Internationalismus im Radio etc. Und dass dann die Männer vor der Wahl standen, auch etwas zu machen. Der Impuls kam von den Frauen in dem Fall. Und dann haben sich ein paar Männer aus dem Radio und aus dem Dritte Weltbereich hier in Freiburg zusammengesetzt und sich ganz konkret was überlegt, was die Männer auf dem Kongress unter sich besprechen könnten. Ein anderer Punkt war, dass gerade vor einigen Wochen die Vergewaltigungsgeschichte, die im Umfeld vom Radio und dem Crash passiert ist, da auch einige Diskussionen im Radio hat entstehen lassen, weil da auch Sendungen gelaufen sind, die etwas haarsträubend waren im Zusammenhang mit der Vergewaltigungsgeschichte. Und sich da auch einige Personen ziemlich aufgeregt haben, wie das beim Radio diskutiert wurde. Und auch einige Männer sich da eingeklinkt haben in diese Debatte. Das war sicher auch ein Grund. Und ja, sonst, was noch im Moment läuft zu Männerthemen im Radio, sind die Sendungen vom Männercafé.
Wer kann denn jetzt teilnehmen an dieser Männer-AG? Kannst du nochmal sagen und auch wann und wo die stattfindet?
An der Männer-AG können sollten eigentlich alle teilnehmen, die sowieso an dem IKX-Kongress mitarbeiten. Es können aber auch, sind ganz herzlich eingeladen, alle Männer, die bei Radio Dreieckland mitarbeiten und die in Dritte Welt-Projekten hier in der Stadt mitarbeiten und sich mit dem Thema befassen möchten. Die Männerarbeitsgruppe findet statt jetzt am Freitag Nachmittag um 14.30 Uhr, ab 14.30 Uhr bis 20 Uhr in der Habsburger Straße 9 in den IKX-Kongressräumen.
It's a man's world, then I'm glad I'm a girl.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Juni 1993.
Wir haben jetzt hier einen Anrufer, der möchte was sagen zu dem eben gehörten Beitrag darüber, dass Radio Dreieckland ein Männerradio ist und zu den Positionen, die da vorgetragen wurden. Kannst du uns hören?
Ja, ich höre euch.
Okay.
Also es ist so, ich höre euer Radio noch nicht so lange und mir ist auch aufgefallen, dass es wohl einige Menschen gibt, die sich sehr selbst beweihräuchern und da ist offensichtlich die Männerseite. Was die eine Frau... Ist das Radio zu laut?
Okay, du bist wahrscheinlich ziemlich nah jetzt neben dem Radio sitzend, ne? Also spreche jetzt einfach weiter.
Ja, also es ist so, dass ich eine Unterscheidung treffen möchte. Wenn die Frau sagt, das hängt von einem sozialen Niveau ab, ob jemand, also das Bewusstsein, das ist nicht meine Meinung. Ich denke, Intellekt und Bewusstsein sind unterschiedliche Dinge. Wenn jemand mir aus eine höhere Stufe, schulische Stufe oder soziale Stufe erreicht hat, sprich Abitur hat oder sonst was, dann ist er nur in der Lage, seinen Sexismus besser zu verstecken. Er kann ihn vielleicht mit in der Sprache besser, ja, er ist eher in der Lage, den Sexismus zu verstecken, wie jemand, der vielleicht nicht die sprachlichen Möglichkeiten hat, wo ich dazugehöre. Ne? Aber ich unterscheide einfach grundsätzlich von Bewusstsein mit dem Intellekt, wenn du das verstehst, was ich meine.
Ja, okay. Ja, wolltest du noch mehr sagen?
Und nö, eigentlich nicht. Also ich denke nur, dass es eben wirklich Zeit ist, dass wir an unserem Bewusstsein wirklich arbeiten und dass es wirklich nicht davon abhängt, wie du dich äußerst, was du sagst oder wie du denkst, weißt du? Wenn ja. Du tagtäglich mit diesen Strukturen umgehst, das ist Bewusstsein, das ist wirklich die Sache und da gibt es verschiedene Möglichkeiten eben an sich zu arbeiten, mit Frauen, mit Männern, untereinander, miteinander.
Ja, dann darf ich dich vielleicht von hier aus auch nochmal einladen zu der AG nächsten Freitagnachmittag, die wir eben vorgestellt haben. Das ist eben ein Versuch, das nochmal hier im Radio, aus dem Radio raus, nochmal zu vermitteln und da vielleicht auch was in Gang zu bringen. Ja, okay, dann danke ich dir für deinen Anruf.
Ja, bitte. Tschüss.
Letztes Wochenende fanden hier in Freiburg im Seepark die landesweiten Jugend-Antirassismus-Tage statt. Direkt gegenüber von mir sitzt jetzt ein Mitorganisator dieser Tage. Ich begrüße dich erstmal, hallo. Kannst du vielleicht erstmal in so einem Rückblick sagen, wie viele Leute denn auf diesen Antirassismus-Tagen waren? Kannst du vielleicht auch einschätzen, wie viele Leute aus anderen Städten kamen? Denn die Tage waren ja, wie gesagt, landesweit organisiert.
Also wir schätzen, dass so 60 bis 70 Leute vielleicht konstant die ganzen 3 Tage darüber da waren, also auch dort gepennt haben, übernachtet haben. Und dass es tagsüber am Freitag, Samstag, Nachmittag sicher so auch mal 100 Leute da waren. Wobei sich das dann auch alles etwas verlaufen hat in der Zeit. Und von diesen 60 bis 70 Leuten, die fest da waren, schätze ich mal, dass vielleicht 30 bis 40 Leute von außerhalb kamen.
Mhm. Ihr hattet ein großes Programm, habt viele Workshops auch angeboten. Kannst du als Mitorganisator einschätzen, wie denn diese Workshops bei den Teilnehmer und Teilnehmerinnen ankamen?
Also das war recht gemischt, denke ich. Da gab es einige Kritikpunkte bei den Workshops, aber viele Leute fanden die Themen auch ganz gut. Wobei dabei zu sagen ist, dass wir da über diesen politischen Inhalt ein bisschen enttäuscht sind, weil die Tendenz bei leider vielen von den Leuten, die dabei waren, so war, dass die wenig Interesse für diese politischen Aspekte hatten und eigentlich eher eine ziemlich dumme Konsumhaltung hatten, die uns ein bisschen gestört hat. Also dieser politische Anspruch kam nicht so rüber, wie wir uns das eigentlich gedacht hatten. Das hat sich dann beispielsweise daran geäußert, dass wenn 6 Workshops zu, also meiner Meinung nach, recht interessanten Themen angeboten waren, dass das dann oft so war, dass höchstens 2 oder 3 stattfinden konnten wegen der Teilnehmerzahl. Mhm.
Und für euch, die ja ziemlich mit der Organisation beschäftigt wart, waren die Anti-Rassismus-Tage ein Erfolg? Würdet ihr das so einschätzen?
Also das ist auch recht geteilt, denke ich. Es war eben schade, dass dieser politische Anspruch zu kurz kam, unserer Meinung nach. Aber andererseits war es das erste Mal, dass wir sowas veranstaltet haben. Ich denke, das war auch oft, haben wir auch einige Fehler gemacht. Da gab es ein bisschen Chaos bei den verschiedenen Plenums. Einfach organisatorische Fehler während dem Festival da auch. Mhm. Ich denke, das war vielleicht ein Anfang. Wir haben mit verschiedenen Gruppen, die auch landesweit von außerhalb gekommen sind, gesprochen und vielleicht war das so ein kleiner Startpunkt. Also es gibt schon ein, zwei Gruppen, die sich sowas für das nächste Jahr selber vorstellen könnten, in ihrer Stadt sowas zu machen.
Ja, und dann hoffentlich nicht bei so einer wahnsinnigen Hitze, denn die hat wahrscheinlich auch noch einiges beeinträchtigt an Diskussionen, ja, also denke ich mal.
Bei 30 Grad am Samstag in der Bullenhitze nochmal einen Workshop zu machen, das war sicher schwierig. Das war einfach zu gutes Wetter, ja.
Ja gut, ich danke dir, dass du hier im Studio warst.
Wir kommen jetzt wie immer am Ende des Infos zu den Veranstaltungshinweisen, zunächst zum heutigen Abend. Es findet heute ein Benefizkonzert zugunsten der AIDS-Hilfe statt, ein Liederabend mit Alexandra Jutsch, und zwar in der Katholischen Akademie in der Winterer Straße 1 hier in Freiburg.
Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Juni 1993.
Morgen um 20 Uhr am Dienstag findet im Vorderhaus eine Veranstaltung mit Günther Sonnenberg, mit Waltraud Liewald und mit Isabel Jakurs statt. Welche Initiativen gibt es zur Freilassung der politischen Gefangenen, soll erörtert werden. Hierzu werden ehemalige politische Gefangene, nämlich diese drei, Auskunft geben und ihre Vorstellungen zu den Bedingungen der Freilassung darstellen. Diskutiert werden soll über die aktuelle politische Situation im Widerstand, wie auch die Auseinandersetzung rund um die sogenannte Kinkel-Inni.
Ergänzend zu diesem Veranstaltungshinweis auch noch ein anderer, der politische Gefangene betrifft. Und zwar soll nächste Woche am 29.06. wieder eine Fahrt nach Stuttgart-Stammheim stattfinden, wo ja gerade der Prozess gegen Ingrid Jakobsmeier, Gefangene aus der RAF, stattfindet. Zu dieser Fahrt sind Leute auch eingeladen mitzukommen. Es gibt einen Vorbereitungstreff, und zwar am kommenden Samstag um 16 Uhr, also am Samstag, den 26. Juni. Und zwar Treffpunkt ist hier vom Radio in der Adlerstraße 12 auf dem Greta-Gelände.
Jetzt noch kurz die Themen vom morgigen Info, dem 22. Juni.
Mehr Leistungsdruck in den Schulen.
Dies ist das Motto der CDU, formuliert vergangenes Wochenende auf dem Bildungspolitischen Parteitag der Konservativen in Stuttgart. Zentrale Punkte: An den Unis werden ab dem 13. Semester 1000 Mark monatlich Strafgebühren fällig. Der Stress für Kids wird erhöht, indem schon in der 4. Klasse der Notendruck verschärft wird. Als zweites Schwerpunktthema: Aufbruchstimmung im Äther.
Color Radio in Dresden ist ab nächsten Monat on air, allerdings nur 4 Stunden wöchentlich im Rahmen eines Kommerzprogramms. Mehr, nämlich eine ganze Frequenz, fordern die Leute von BRN4, einem freien Radio, das vergangenes Wochenende schon einmal auf Sendung ging. Ganz ohne Lizenz, dafür aber mit umso mehr staatlicher Aufmerksamkeit. Eine Reportage hiervon sowie von einer Medienkonferenz, die bereits morgen in Freiburg beginnen wird.
Außerdem morgen im Info Beiträge zur
Gemeinderatssitzung in Freiburg,
zur Internationalen Menschenrechtskonferenz in Wien,
zur Asylrechtsänderung in Frankreich,
zur 218-Demo dieses Wochenende in Freiburg sowie
zu den Wahlen in Italien.
Das alles gibt's morgen ab 18 Uhr. Verantwortlich für das heutige Info war die Mo, die Vera, der Gustav und der Arthur. Und morgen um 10 wird die Sendung wiederholt und die fängt dann auch so an.
Tagesinfo von Radio Dreieckland.